In wenigen Tagen ist es soweit. Deutschland wählt. Die vorgezogene Bundestagswahl am 23. Februar steht vor der Tür. Zeit, einen kurzen Blick auf die Wahl, den Wahlkampf und das danach zu werfen. Denn bekanntermaßen gibt es auch kurz vor einer Wahl noch viele offene Fragen. Das tun wir heute im Podcast Zwischenrufe, dem Politik-Podcast aus Sachsen.
Werte Kolleginnen und Kollegen, was ist denn das für ein Käse?
Haben Sie eigentlich mal bedacht,
selbst in Sachsen,
schon alleine diese bodenlose Frechheit,
das ist doch aber nicht der Maßstab.
Ja, da bin ich ja gespannt.
Ja, hallo und herzlich willkommen an alle alten und vielleicht auch an alle neuen ZuhörerInnen im Podcast Zwischenrufe und zwar in der Sonderfolge zur Bundestagswahl 2025. Mir gegenüber sitzt wie immer Valentin Lippmann, Abgeordneter der Bündnisgrünen im Sächsischen Landtag und ich bin Johanna Spierling, seine Mitarbeiterin und es gibt derzeit wahnsinnig viele Artikel und Podcasts und was man sich anhören und lesen und schauen kann über Kleinstparteien, über strategisches und taktisches Wählen, über die neue Wahlrechtsreform und gleichzeitig ist ja auch noch irgendwie Wahlkampf. Das bedeutet, überall hängen Plakate und in vielen Gesprächen an allen Tischen und Ständen ist Politik ein großes Thema und wer wählt wen und wie kann man vielleicht am besten verhindern, dass die AfD oder doch nicht so viel CDU in den Bundestag zieht und es finden überall Kanzlerduelle und Quadrille statt und ich habe einige Fragen an dich. In den sozialen Medien überschlagen sich die Analysen, welche Aussagen denn jetzt populistisch und welche richtig sind und sinnvoll und was man am besten tut mit der Erst- und Zweitstimme und deswegen würde ich gerne damit starten, was du zur Wahlrechtsreform sagen kannst.
Naja, wir haben ja über die Wahlrechtsreform, glaube ich, auch schon in diesem Podcast mal gesprochen. Seitdem dürften einige wissen, dass ich jetzt nicht der größte Fan der Lösung bin. Allerdings muss man halt sagen, man stand vor dem erklärten Willen, die weitere Aufblähung des Bundestages durch Ausgleichs- und Überhangmandate zu verhindern. Und musste irgendeine Lösung finden, hat sich dann für die Lösung entschieden, dass man eine Regelung einführt, dass die Direktmandate, die eine Partei erringt, tatsächlich auch durch den Zweitstimmenanteil gedeckt sein muss. Und wenn das nicht ist, wären quasi Direktmandate, die diese Deckung nicht erfüllen, ausgeschieden, das heißt auch nicht besetzt. Das führt in der Praxis dazu, dass es möglich ist, dass Wahlkreise nicht durch einen Bewerber vertreten werden, weil der Gewinner des Mandates am Ende nicht die notwendige Zweitstimmendeckung hat. Das ist natürlich ein erklärungsbedürftiges Umgehen. Verfassungswidrig ist es nicht. Das Bundesverfassungsgericht hat sich damit beschäftigt. Ich hätte gedacht, dass da mehr Musik drin ist bei dieser Frage, aber bekanntermaßen hatte sich das Bundesverfassungsgericht schwerpunktmäßig eher der Frage der Grundmandatsklausel, die ja eigentlich weggefallen war, mit der Wahlrechtsreform gewidmet, die nun wieder aufgelebt hat durch die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vor einigen Monaten. Und ja, das ist, glaube ich, die Lage, vor der wir stehen. Das heißt, wir werden erstmals ein Bundestagswahlrecht sehen, was sicher diese 630 Mandate, die jetzt der Bundestag Großes einhält, aber ich glaube, bei vielen Wählerinnen und Wählern Fragen hinterlassen wird.
Das bedeutet im Umkehrschluss, wenn jetzt zum Beispiel ein Wahlkreis in Dresden besteht, in dem laut irgendwelchen Umfragen, die mal dahingestellt sind, wie zuverlässig die sind, AfD und CDU sehr nah beieinander sind und jetzt die Leute überlegen, sollte ich taktisch wählen, um beide zu verhindern?
Ja, ich bin bei diesem taktisch Wählen mittlerweile ein gebranntes Kind aus der Landtagswahl und auch ganz generell nimmt das momentan etwas absurde Züge an. Also zum einen muss man ja sehen, dadurch, dass diese Zweitstimmendeckung jetzt eintritt, ist das mit dem taktisch Wählen nochmal komplizierter geworden. Es kann nämlich sein, dass man am Ende zwar einen Kandidaten gewählt hat, der aber eben nicht die notwendige Zweitstimmendeckung erreicht und das Mandat nicht gedeckt ist und folglich nicht an die das Direktmandat nicht zugeteilt wird. Das macht die Sache nochmal etwas komplexer, als einige wahrhaben wollen. Und das ist auch nicht auszuschließen, dass es beispielsweise auch bei AfD-Mandaten der Fall sein kann. bei CDU-Mandaten möglicherweise auch. Das Problem wird immer dann sein, wenn ein Mandat sehr knapp gewonnen wird. Und da muss man natürlich so mit Blick auf die letzte Bundestagswahl sich sehr genauer angucken. Wir haben damals die ersten Wahlkreise unter anderem eben in Dresden gehabt, wo der Gewinner des Mandates nicht mal mehr über 20% lag. Diese Wahlkreise sind jetzt natürlich sehr anfällig dafür, dass sie aufgrund der mangelnden Zweitstimmendeckung dann hinten rausfallen, weil was fliegt raus? Tatsächlich die Wahlkreise, die prozentual bzw. stimmenmäßig nicht entsprechend die Deckungsgrade erreichen. Das macht dieses taktische Wählen tatsächlich nochmal im Quadrat komplizierter. Ich halte auch mittlerweile von diesen ganzen, jeder rennt hier durch die Gegend, zitiert irgendeine windelweiche Prognose, Umfrage, Rechendesign und erklärt, wie man nun wählen muss, um genau irgendwas zu verhindern oder zu ermöglichen, für ziemlich halbgewalkten Unsinn an vielen Stellen. Weil, also A, glaube ich immer noch nicht daran, dass es valide Prognosen für Wahlkreise gibt, die verkennen, selbst wenn sie gut gemachte Modelle sind, Modelle, nicht Umfragen, in denen verschiedene Daten einberechnet werden vom Bundestrend und den Umfragen auf Bundesebene über bestimmte Rechengrößen, wie sich Wahlkreise zum Bundestrend über die langjährigen Schnitte verhalten haben, bis hin zu möglichen aktuell bedeutenden Themenlagen. Selbst wenn man da ein riesengroßes, geniales Modell hat, sollte man nicht unterschätzen, dass gerade bei Personen, Wählerinnen und Wähler, durchaus eher noch in einer starken personalen Komponente entscheiden und nicht nur nach parteitaktischem Kalkül. So, und dann ist jetzt natürlich die andere Ebene, dass viele sagen, naja, bevor das Mandat an die AfD geht, wähle ich dann lieber den CDUler oder wen auch immer. Das kann man sicherlich alles tun, im Sinne von das so herzuleiten. Ich bin aber bloß vorsichtig, dass man am Ende nicht Gefahr läuft, dass ein ganz gegenteiliges Ergebnis rauskommt. Absurd wird es dann, wenn wir jetzt teilweise SPD-Direktkandidaten haben, die mit dem Verweis darauf, dass man ja 2021 gar nicht so weit entfernt war vor der Wahl des Direktmandates, behaupten, man könne nur damit ein AfD-Mandat verhindern, wie jetzt beispielsweise ein Kandidat in Dresden das tut. Da muss man einfach sagen, das kann man ja erzählen, aber realistisch gesehen, damals lag die SPD 10 Prozentpunkte in den Umfragen besser, als sie heute steht. Das hat natürlich auch Auswirkungen auf die Direktmandate und auf die Erststimmen. Und die sind so weit entfernt von Direktmandate zu gewinnen in Sachsen wie die Erde von der Sonne. Von daher halte ich das wirklich für fast schon albern, was da mittlerweile erzählt wird. Aber ich halte auch generell diese sehr starke Überhöhung von vielen Erzählungen für, letztendlich doch an einigen Stellen sehr, sehr stark wahltaktisch ausgeprägt. Aber das wird sich dann eben tatsächlich zeigen. Ich bin mittlerweile ehrlicherweise dafür zu sagen, dann soll jeder wählen, wen er will, weil am Ende weiß man sowieso nicht, ob die Person einzieht. Wenn es einem wichtig ist, die AfD zu verhindern, dann kann man jeweils gucken, wer im Wahlkreis vermeintlich aussichtsreich ist. Bloß nicht jeder, der das behauptet, siehe im Leipziger Südwahlkreis, ist das dann auch am Ende. Und ich glaube, das sind so die Erkenntnisse, die ich jetzt hier zum Thema taktisches Wählen nur vortragen kann, weil es ist eigentlich keiner so richtig klar, was mit seiner Stimme passiert, wenn er taktisch wählt, weil eben die Unklarheiten durch das Wahlrecht, durch die aktuelle Lage auch einfach sehr, sehr groß sind.
Ja, und nachhaltig und zukünftig ist ja dann auch die Frage, was aus dieser Strategie wird, wenn man dann irgendwann immer CDU gewählt hat, um AfD zu verhindern.
Ja, ich glaube, das ist tatsächlich jetzt ein Problem, dass sich die CDU eingebrockt hat. Wo wir natürlich sehen werden, ob das am Ende so ist. Durch die quasi faktische Selbstentleibung als quasi Garantie, nicht mit der AfD zu stimmen, hat sie natürlich vielen Wählerinnen und Wählern vor Augen geführt, dass auch eine Stimme für die CDU im Zweifel eben keine sichere Stimme gegen die AfD ist. Und ich glaube, das werden die Direktkandidaten der CDU jetzt zu spüren bekommen, gerade in den stark urbanisierten Räumen, gerade dort, wo es bei der letzten Bundestagswahl arschknapp war, dass man das Direktmandat gewonnen hat, glaube ich jetzt, dass viele Wählerinnen und Wähler sagen, naja, warum ist dann wirklich die CDU das kleinere Übel? Oder ist sie nicht dann sogar Teil des Problems, wenn sie am Ende mit der AfD quasi Mehrheiten sucht? Ich glaube, das hat Friedrich Merz nicht bedacht, was das für diese strategische Komponente bedeutet, wo jetzt auch wieder alle CDUler durch die Gegend rennen und sagen, wählt uns, um den AfDler zu verhindern. Ich erlebe diesmal tatsächlich sehr viele Leute, die sagen, also nach der Abstimmung im Deutschen Bundestag ist das Thema für mich durch. Wir werden sehen.
Ja, das macht ja die Wahlkreise umso spannender, wenn jetzt tatsächlich die Leute nach Inhalten wählen. Was kannst du denn zu den Inhalten vielleicht, also du bist Landespolitiker und du machst derzeit keinen Wahlkampf für die Bündnisgrünen, jedenfalls nicht aktiv als Person, die in den Bundestag will. Was kannst du denn trotzdem über grüne Inhalte oder generell sagen, wie verläuft deiner Wahrnehmung nach dieser Wahlkampf nach Inhalten?
Naja, es gab eine Zeit, da haben Inhalte nicht stattgefunden am Anfang des Wahlkampfs und jetzt finden Inhalte insoweit statt, dass im Wesentlichen die Inhalte der Rechtsaußenparteien quasi mobilisiert werden und auch quasi themendominierend sind. Ich verstehe ja, dass die Menschen das Bedürfnis haben, sich über die Frage des Umgangs mit Migration und des Umgangs mit Asyl in Deutschland zu verständigen, aber es ist beileibe nicht das einzige Thema, was die Wählerinnen und Wähler interessiert. Das zeigen ja auch alle Umfragen zu den Themen, sondern es geht natürlich auch um andere Aspekte, um die Frage der wirtschaftlichen Entwicklung, um die Bezahlbarkeit des Lebens, aber eben auch, es gibt noch einen größeren Teil, der gerade jetzt mit Blick auf die jüngeren Ereignisse, die Waldbrände in Kalifornien oder so, sehr, sehr stark natürlich auch erwartet, dass Parteien klare Bekenntnisse zum Klimaschutz abgeben. Das findet in den beispielsweise Duellen oder Quadrellen, ich bin mir gar nicht sicher, aber da können mich gerne mal, ich habe nicht nachgeguckt, ist das wirklich das korrekte Bezeichnung für das, was die da tun? Ein Quadrell? Naja, sei es drum, ja, wenig statt, sondern es wird quasi ja der Echoraum der AfD geöffnet und es macht ja eben nicht die AfD kleiner, wie alle immer erzählen, sondern wir sehen, dass die AfD gar keinen Wahlkampf mehr machen muss und trotzdem mittlerweile aus ihrer Sicht gut zweistellig, also wahrscheinlich in den 20ern liegen wird. Und das ist natürlich eine Erkenntnis, die nicht neu ist, aber offensichtlich läuft man immer wieder in dieselbe Falle rein und das ist so ein bisschen auch das Problem der ganzen Rezeption. Auch in dem Quadrell jetzt am Sonntagabend war das wieder das dominierende Thema, keine Frage. Man kommt um das Thema logischerweise nicht drum rum. Aber man muss es ja nicht so tun, als wäre es die einzige politische Entscheidung und das einzige politische Thema, an dem man Entscheidungen lang orientieren sollte. Und das ist schon etwas, was mich persönlich auch immer mehr irritiert, weil wir eigentlich aus allen Erfahrungen der letzten Jahrzehnte wissen, dass genau diese Strategie am Ende nicht den demokratischen Parteien nützt.
Das heißt, die Gegenstrategie wäre, eigene Erzählungen und Inhalte zu setzen.
Zu setzen, klar zu machen, dass es wichtig ist, über dieses Thema natürlich auch im Bundestagswahlkampf zu reden, aber eben nicht, dass es das einzige Thema ist.
Okay, und findest du, die Parteien machen das inzwischen okay?
Naja, das Problem ist so ein bisschen, es gibt Parteien, die versuchen, die einseitig eben genau auf dieses Thema draufzugehen, als gäbe es nichts anderes und erhoffen sich davon Erfolge. Die FDP tut das ja mittlerweile genauso, wo ich mich frage, wo sie denkt, wo eigentlich noch ein Markt ist, weil diejenigen, die bei diesem Thema wirklich harte Verschärfung wollen, die wählen eher CDU oder AfD. Wenn ich FDP wäre, knapp an der 5%-Hürde liege und ums politische Überleben kämpfe, würde ich ja eher mal mir überlegen, wie kriege ich Leute von der FDP überzeugt, die mir vielleicht in den letzten Jahren aus ganz anderen Gründen weggelaufen sind. Und an der Stelle kurzer Einschub, war beispielsweise die Auffassung einer FDP und eines Liberalismus des am Samstag verstorbenen ehemaligen Bundesinnenministers und großen Liberalen Gerhard Baum etwas, was Leute tatsächlich an der FDP vielleicht sogar interessiert. Ja, also wo ist denn eine rechtsstaatsliberale Partei, die nicht nur stumpfe Marktapologetik und Abschottung propagiert, sondern eine werteorientierte Grundrechte und menschenrechtsorientierten Liberalismus präsentiert. Das wäre ja tatsächlich mal was, wenn die FDP das machen würde, hätte ich vor denen vielleicht sogar Angst als politischen Gegner. Was die gerade machen, ist meines Erachtens ihr eigener Sargnagel, aber das müssen die Chefstrategen der FDP selber wissen, warum die jetzt so hart da drauf gehen. Ich habe das Gefühl, die haben auch keine Idee mehr. Und das ist genau so ein bisschen der Punkt. Also wir sehen, dass Parteien versuchen, genau auf diese Erzählung einzuzahlen, aber letztendlich davon kaum Erfolg haben werden, sondern nur den politischen Gegner stark machen. Dann haben wir aber Parteien, das trifft insbesondere jetzt die SPD und auch uns Grüne, bei denen natürlich die eigenen Themen dadurch kaum durchschlagen. Das war übrigens ein anderer Effekt im Jahr 2021. Da haben wir bei der SPD den Effekt ja sehr stark gesehen, dass es eine Entwicklung gab, dass im Bundestagswahlkampf tatsächlich sehr stark die SPD-Themen nach hinten raus als wahlentscheidend wahrgenommen wurden. Also alle haben sich am Anfang gefragt, was will der mit seinen riesengroßen Plakaten Respekt? Aber irgendwie hat das am Ende dieses Thema soziale Sicherheit, Renten, Absicherung eine größere Rolle in der auch Entscheidungsfindung der Wählerinnen und Wähler gespielt. Damit schlägt eine SPD jetzt überhaupt nicht mehr durch. Und ja, das Thema Klimaschutz wäre eigentlich in diesem Wahlkampf ein brisantes, ein wichtiges, aber findet halt auch in der Agenda schwer statt. Und dann steht man natürlich immer als Partei vor dem Problem, du kannst die Agenda selbst kaum wirklich diktieren, sondern du musst gucken, was sind die Themen, die momentan auch diskutiert werden. Und da ist eben diese Spirale, wenn ich immer auch medial beginne, nur das eine Pferd der Rechtsaußenparteien immer durchzureiten und zu glauben, es wäre wichtig, noch über das Thema das 35. Mal diskutiert zu haben, dass man dann eben in die Gefahr reinläuft, dass das genaue Gegenteil der Fall sein wird.
Okay, dann vielleicht noch ganz kurz zu den Umfragen, die Leute fragen sich, glaube ich, jetzt trotzdem, was sie vor der Wahl vielleicht noch machen können. Die meisten sind recht orientierungslos, welche Partei man vielleicht wählen sollte oder könnte oder dürfte. Darf natürlich jede. Und ich habe, glaube ich, vor der letzten Bundestagswahl nicht so viel Ratlosigkeit miterlebt. Und meine Frage wäre, was du empfehlen könntest, was man jetzt noch tun kann, um da irgendwie...
Ja, sich nochmal mit den Programmen der Partei tatsächlich zu beschäftigen und zu überlegen, was will man wirklich. Aber sich eben auch immer zu vergegenwärtigen, es ist natürlich vollkommen legitim, Kleinstparteien zu wählen, bei der programmatische Anteil vielleicht höher ist als bei den im Bundestag vertretenen Parteien, bloß die werden für die Mehrheitsbildung im Deutschen Bundestag keine Rolle spielen. Das heißt, wenn man wirklich will, dass Politik durchgesetzt wird, dann bringt es halt nichts, diese Parteien zu wählen, dann ist das eine wichtige symbolische Proklamation und das ist auch natürlich vollkommen legitim, das so zu machen und es ist immer noch besser, als gar nicht zur Wahl zu gehen, aber wir sind jetzt in einer Situation, wo jede Stimme für eine jetzt im Bundestag vertretene Partei entscheidend sein wird für die Mehrheitsbildung, weil es deutet sich ja immer mehr an, Olaf Scholz wird nicht Bundeskanzler werden. So, und die Frage, wie dann Mehrheitsbildungen laufen, ob es Zweier- oder Dreier-Konstellationen gibt, wie die aussehen, ob die FDP weiter an der Regierung beteiligt ist und ähnliches, die wird daran abhängen, wie auch gilt für alle Parteien, wie stark die jetzt im Bundestag vertretenen Parteien am Ende auch letztendlich abschneiden. Und da ist für mich immer klar, der entscheidende Punkt zu sagen, guckt euch genau an, dass auch es einen Unterschied zwischen parteipolitischer Überzeugung und der Durchsetzung der Inhalte gibt, weil wenn man nicht im Deutschen Bundestag sitzt, kann man politische Ziele kaum durchsetzen.
Okay, das heißt, würdest du zum Beispiel den Wahl-O-Maten und den Real-O-Maten als sinnvoll erzählen?
Die haben ihre Vorteile und die haben ihre Schwächen. Der Wahl-O-Mat ist ein eingespieltes System, um sich anzugucken, welche Parteien mit einem eine große Übereinstimmung haben. Er hat dadurch eine große Bekanntheit, er ist relativ einfach, jeder versteht ihn, er hat aber auch große Schwächen. Und diese Schwächen kenne ich auch quasi von der anderen Seite des Geschäftes. Ich weiß, wie Parteien ihre Antworten auf Fragen optimieren und eben manchmal auch gar nicht ehrlich antworten, um die Zustimmung im Wahl-O-Mat bei bestimmten Fragen zu erhöhen. Es ist generell das Problem, dass durch das ich stimme zu, ich stimme nicht zu, neutral sehr stark das Problem ist, dass man sich mit dieser einen These auseinandersetzt. Und wenn diese These beispielsweise einen Zahlwert enthält, wenn jetzt beispielsweise sagt, sind Sie dafür, dass der Mindestlohn auf 15 Euro angehoben wird und ich bin aber nur dafür, dass der Mindestlohn auf 14 Euro angehoben wird, dann klicke ich bei dieser These vielleicht nein, aber grundsätzlich bin ich ja eigentlich dafür, dass der Mindestlohn angehoben wird. Von daher zeigt sich, dass gerade diese Relation im Wahl-O-Mat sich ganz schwer abbilden lässt, wenn ich eher nach grundsätzlichen politischen Positionen, also es müsste mehr für ein Thema getan werden, wähle und nicht nach beispielsweise einer konkreten Summe gefragt werden will. Und das ist immer in dieser Dichotomie des Wahl-O-Mat sehr schwierig, weil es die Schattierungen, die dazwischen sind, nicht gut abbildet. Aber es ist natürlich ein probates Instrument. Am Ende sollte man aber eben sagen, es sagt nur etwas aus, wie groß die Übereinstimmung zwischen Parteiprogrammen oder dargelegten Parteipositionen und der eigenen ist. Es sagt nichts darüber aus, ob diese durchsetzbar sind, die Positionen, ob diese Partei überhaupt in der Lage ist, ein solches politisches Programm umzusetzen. Und das sollte man sich eben immer vergegenwärtigen. Es ist eine Hilfestellung und keine quasi eindeutige Empfehlung. Die Real-O-Mat betrachte ich tatsächlich sehr, sehr kritisch, weil der meines Erachtens eine entscheidende Schwäche hat, nämlich dass er auf das vermeintlich reale Abstimmungsverhalten abstellt im Bundestag, was grundsätzlich legitim ist und so sagt, ne, die These verbreitet oder in den Raum stellt, wie stark, wie ehrlich ist denn die Partei in der Umsetzung von Programmatik, die mir wichtig ist. Ja, aber das ist genau das Problem, weil Koalitionsfraktionen sind quasi Bündnisse. Ich habe in Deutschland schon lange keine Alleinregierung mehr gehabt, von einigen kleineren Ländern mal abgesehen. Und damit ist jede Koalition ein Kompromiss. Und dann quasi die ideale Position, die ich habe, mit einer Kompromissvariante zu spiegeln, bedeutet immer, dass diejenigen, die gerade regieren, in dem System verlieren. Und weil letztendlich sagt diese Realomat mehr über die Kompromissfähigkeit von Parteien aus, als über die tatsächliche Umsetzung von Inhalten. Und auch hier kommt es wieder drauf an. Ne? Natürlich kann man sich darüber beschweren, dass einem bestimmte Dinge auch in der Ampelkoalition nicht weit gut gegangen sind. Aber manche Dinge haben sich ja trotzdem verändert, auch zum Positiven hin, auch vielleicht zu dem Positiven, wie ich es wollte, aber vielleicht nicht bis zu dem Endzustand, wie ich es haben wollte. Und das spiegelt dieser Realomat nach meinem Dafürhalten überhaupt nicht gut wider und suggeriert so ein bisschen die Ehrlichkeit der Opposition sei das alleinige Heilmittel in quasi der Suche nach der Erkenntnis, wen ich wähle. Und das halte ich ja auch für falsch, weil vielen Wählerinnen und Wählern sind ja Kompromisse durchaus auch wichtig. Sie sagen, naja, irgendwie muss ja hier dieses Land regiert werden. Und das ist die Schwäche dieses Systems. Und auch das sagt etwas aus über die Frage, wie ich mich vielleicht verhalten kann, aber es ist eben auch nur eine von vielen Herangehensweisen, genauso wie Kandidatenchecks, die existieren. Man sollte am Ende sich viel, viel mehr noch vergegenwärtigen, was ist quasi die politische Zielsetzung, die ich haben will, aber was ist möglicherweise auch das, was real umsetzbar ist und wen will ich damit dabei stärken? Ja, wie gesagt, es ist zwar schön, wenn man dann 2, irgendwas Prozent Kleinstpartei gewählt hat, aber das nicht umsetzen kann und gleichzeitig eine Partei im Deutschen Bundestag geschwächt ist, die ähnlichen programmatischen Forderungen vielleicht nicht in der Härte umsetzen will, aber immerhin in der Zielrichtung, die ich haben will und dann diese Stimme nicht bekommen hat und damit effektiv weniger Stimmgewicht hat. Das kann passieren.
Okay, ich habe noch 2 Fragen und zwar eine, diese ganzen Wahlumfragen und Institute betreffen. Du hast da schon oft drüber geredet, dass man beachten soll, wer von wem wie was erstellt ist, aber kannst du irgendwelche Formate, Websites, Wahlumfragen empfehlen, denen man tendenziell eher Glauben schenken kann, oder?
Naja, die großen deutschen Umfrageinstitute alter Provenienz sind schon nach wie vor der Leitstandard für die großen Umfragen, die Sonntagsfrage zur Bundestagswahl. Die großen sind Allensbach, Infratest, die FG-Wahlen und auch Forsa, muss man sagen, ja, auch wenn da Schwächen durchaus manchmal drin sind. So, das sind so die großen und das ist auch okay, das als durchaus eine Annäherung an die Wirklichkeit zu begreifen. Die haben Schwankungsbreiten, das muss man immer sehen. Jede Umfrage sagt nicht, dass genau das so passiert. Und zweitens, die sind modelliert. Und auch das wird mitunter nicht so richtig dargestellt. Ich finde das immer ganz gut. Die FG-Wahlen macht das. Die sagt, es gibt einen Unterschied zwischen der auch quasi veröffentlichten politischen Stimmung. Das sind die tatsächlich aber auch schon wiederum leicht modellierten Umfragewerte. Und dann gibt es eine stark modellierte Projektion, in der eben taktisches Wahlverhalten, langfristige Parteienbindung und Ähnliches viel, viel stärker integriert werden. Und deswegen muss man sich eben vergegenwärtigen, die Modelle legt keiner offen, wie die modelliert werden. Das sind Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse, weil die verdienen ja damit Geld, die Umfrageinstitute. Aber trotzdem muss er eben jedem bewusst sein, diese Umfragen haben auch Schwankungen. Und die Älteren erinnern sich beispielsweise vielleicht an eine Bundestagswahl im Jahr 2005, wo am Ende die CDU deutlich schlechter dastand als in den letzten Umfragen auch noch prognostiziert und fast die SPD vorne lag. Ja, das war ja dann quasi der große Aufholrun von Gerhard Schröder, der ja nur knapp scheiterte. Und dann die berühmte Elefantenrunde. Naja. Und das muss man sich eben vergegenwärtigen. Dann gibt es Umfrageinstitute, die haben einen, wie ich finde, schlechten Leumund. Das ist, weil sie noch weniger veröffentlichen und weil es dort auch mitunter unschöne Verflechtung zwischen politischer Beratung bestimmter Parteien und Umfragen gibt. INSA ist so der Klassiker, wo ich immer sage, INSA-Umfragen sind natürlich auch Umfragen, keine Frage, aber es gibt genügend Gründe, lieber die anderen Umfragen zur Hand zu nehmen. Und dann gibt es viele kleinere Institute, bei denen man nicht so richtig weiß, was die da eigentlich machen. Und das geht dann bis hin zu so Wahlkreisprognose.de, wo behauptet wird, man hätte Umfragen auf Wahlkreisebene gemacht. Vielleicht hat man das auch gemacht, aber nie so richtig offengelegt wird, was eigentlich die Methodik ist. Und deswegen, wenn man jetzt mal ganz, ganz klar ist, es gibt so ein bisschen ein paar Standards in der Umfrageforschung, wo man eigentlich sagt, die sollten auch veröffentlicht sein. Das ist die Zahl der Befragten. Das ist der Zeitraum der Befragung, das ist die Art der Befragung und das ist zumindest die Schwankungsbreite. Und wenn das zumindest veröffentlicht ist, dann ist das zumindest eine Umfrage, mit der man in diesen Schwankungsbreiten operieren kann. Ja, klar, die Schwankungsbreite wird größer, je weniger Leute ich befrage, und sie wird kleiner, je mehr Leute ich befrage. Und darüber hinaus, wer schon mal diese Mindeststandards nicht erfüllt, da würde ich von der Umfrage immer die Finger lassen.
Gut. Und die letzte Frage, ob du noch irgendwelche Zeitungsartikel, Bücher für die, die jetzt noch es schaffen, ein Buch zu lesen, oder Podcasts empfehlen kannst, die du vielleicht gehört hast, die man sich noch anhören kann?
Ja, die Frage ist, mit welchem Erkenntnisziel?
Vielleicht mehr Plan für die Bundestagswahl zu haben.
Ja, ich weiß nicht, ob da Bücher helfen an der Stelle. Ich glaube aber, dass es immer sinnvoll ist, gerade die nochmal aktuellen, auch gerade von den großen deutschen Medien, die Berichterstattung zur Bundestagswahl, sich nochmal anzugucken. Da gibt es viel, viel auch gute Hintergrundberichte, sowohl bei Spiegel, bei der Süddeutschen, bei der Tagesschau, beim ZDF, die, glaube ich, nochmal an vielen Stellen beleuchten, was tatsächlich, wie Parteien tatsächlich zu Themen stehen, wie auch ganz grundsätzlich sich möglicherweise der Wahlkampf jetzt entwickelt hat in den letzten Monaten, was für Herausforderungen wir auch eigentlich stehen. Das sind so Dinge für diejenigen, die jetzt sagen, sie wollen sich nochmal irgendwo einlesen, würde ich eher das empfehlen, als jetzt irgendwelche großen Bücher rauszuholen. Und ja, nach der Wahl werden dann bestimmt wieder eine Reihe von Büchern über diesen Wahlkampf erscheinen. Das ist immer ganz lustig im Nachgang zu lesen. Ja, wir kennen ja jüngere Zeit den sogenannten Feldenkirchen-Schulz, ja, über den Schulz-Wahlkampf 2017, der ja so ein bisschen unterhaltend geschrieben ist. Ne? Es gibt den berühmten Höllenritt-Wahlkampf von Frank Staus über die Bundestagswahl 2005 und andere Wahlkämpfe drumherum, quasi einer der großen Leitstrategen und Agenturmenschen der SPD, der das geschrieben hat. Mein persönlicher Liebling ist immer Nils Minkmar, der Zirkus über den Bundestagswahlkampf 2013, weil er einfach wunderschön geschrieben ist. Das ist eher was tatsächlich schon textlich sehr, sehr hochwertig ist. Ja, solche Bücher werden danach sicherlich auch erscheinen. Da kann man sich dann im Nachgang trefflich darüber amüsieren, wer wann strategische Fehlentscheidungen getroffen hat. Das haben wahrscheinlich alle Parteien getan, muss man am Ende sagen. Und dann geht es in die Auswertung.
Ja, das hören wir dann wahrscheinlich in der nächsten Folge von diesem Podcast, was du über den Ausgang der Bundestagswahl zu sagen hast. Zu allerletzt ist ein Mini-Schwenk nach Sachsen, es war Landtagsplenum. Gibt es da irgendwas, was die Podcast-HörerInnen noch wissen sollten? Ist was Aufregendes passiert?
Ich fand das Plenum jetzt nicht sonderlich aufregend, außer dass wir eine etwas merkwürdige Debatte über den Bundesparteitag der AfD in Riesa hatten. Da könnt ihr gerne meine Rede nochmal nachschauen, die wir hier gerne auch verlinken. Das hatte grotesken Unterhaltungswert, ja. Aber mehr auch nicht.
Ja, sehr gut. Dann belassen wir es dabei und schicken euch mit ganz viel Zuversicht in diese nächste Bundestagswahl und hören uns danach wieder.
Bis dahin.
Ciao. Tschüss.